Falls ihr euch erinnert, für die, die da waren, ich bin beim letzten Mal nicht fertig geworden mit meinem Text. Darum werden wir uns heute nochmal mit demselben beschäftigen in Malachi 3. Und zu Beginn werde ich genau diesen erneut vorlesen, nämlich im Buch Malachi, Kapitel 3, die Verse 6 bis 12. Da ich will, dass ihr mitlest, gebe ich euch Zeit, es aufzuschreiben. Okay, Malachi 3, die Verse 6 bis 12. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt. Ihr, das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscharen. Beim letzten Mal habe ich eigentlich nur die Verse 6 und 7 geschafft, um nochmal darauf einzugehen, um den Zusammenhang zu bekommen. Der komplette Text steht unter dem Thema oder im Zusammenhang, dass das Volk Israel gegen Gott murrt, weil es ihnen nicht gut geht, sie nicht den Segen haben, den sie meinen haben zu müssen als Volk Gottes. Das wurde zu Beginn des größeren Abschnitts in Kapitel 2, Vers 18 deutlich, wo Gott das Volk zitiert, die sagen, wer Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er Wohlgefallen, oder wo ist der Gott des Gerichts? Und darauf folgt dann die Antwort, und da sind wir jetzt hier so weit gekommen, dass Gott gesagt hat, dass er sehr wohl ein gerechter Gott ist und richten wird und sie nun aufruft, umzukehren. Umzukehren. Nicht Gott muss sich verändern, so wie Sie das meinen, sondern Sie müssen sich verändern. Genau, und wir sind natürlich auch darauf eingegangen, dass Israel hier wie so oft ein Beispiel für die Menschheit als Gesamtes und auch für jeden Einzelnen steht. Jeder Mensch merkt, dass er nicht den vollen Segen Gottes erfährt, sondern seinen Fluch. Und so gilt auch für jeden Menschen, dass Bekehrung notwendig ist, um nicht den Fluch, sondern unter den Segen Gottes zu kommen. So viel als Prinzip, was wir daraus ableiten können, wie der Herr hier zur Bekehrung auffordert. Das Prinzip gilt einerseits für Unbekehrte, auf die der Fluch der Verdammnis wartet. Sie werden aufgerufen, sich zu bekehren, aber eben auch für sündigende Gläubige werden auch, die dafür eben von Gott gestraft werden, werden dann auch im Neuen Testament aufgefordert, sich zu bekehren. Ich habe eine Definition zur Bekehrung einem Lexikon entnommen, die lese ich nochmal vor. Bekehrung ist die radikale, einmalige Umkehr des Menschen zu Gott als seine Antwort auf Gottes Ruf. Es geht bei dieser Umkehr nicht um einzelne Taten, durch die der Mensch dieses oder jenes Vergehen wieder gut zu machen versucht, sondern um eine ganz neue Einstellung des Menschen zu Gott und seinem Willen, die alle Bezirke seines Lebens umfasst. Weiterhin haben wir uns zum Thema Bekehrung speziell zwei Bibelstellen im Alten Testament angeschaut. Die lese ich nochmal vor, ohne sie aufzuschlagen. Die eine ist Hesekiel 33, 14, wo steht: Und wenn ich zu dem Gottlosen sage, du sollst gewisslich sterben, und er kehrt von seiner Sünde um und übt Recht und Gerechtigkeit, sodass der Gottlose das Pfand wiedergibt, den Raub zurückerstattet und in den Satzungen des Lebens wandelt, ohne Unrecht zu tun, so soll er gewisslich leben und nicht sterben. Hesekiel 33, 14. Und die andere steht in Joel 2, 12. Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Joel 2, 12. Das war das, was wir grob letztes Mal betrachtet haben. Ich möchte jetzt noch ein paar Punkte dazu sagen, wie diese Sicht der Bekehrung mit der unumstößlichen Wahrheit, Errettung allein durch Glauben, in Verbindung gesetzt werden muss, um hier nicht in falsche Fahrwasser zu kommen. Denn klar wird aus solchen Stellen und auch im Neuen Testament, man kann nicht einfach, ja, Vergebung zu bekommen, sich zu bekehren, heißt auch anders zu leben am Ende. Aber dennoch geschieht die Errettung allein durch den Glauben. Und die Frage ist jetzt, wie passt das zusammen? Zuerst fragen wir uns dafür, was muss der Mensch denn glauben, um gerettet zu werden? Ich denke, ich kann es zusammenfassen in dem Satz, dass Jesus stellvertretend für deine Schuld am Kreuz gestorben ist. Wer das glaubt, erhält die Vergebung Gottes. So steht es in Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Allerdings müssen wir dafür, um diesen Zusammenhang hinzubekommen, darüber nachdenken, was bedeutet es denn jetzt genau oder was steckt noch dahinter, diesen Satz zu glauben. Es beinhaltet erstmal, wenn Christus für meine Schuld gestorben ist, dann glaube ich, dass ich Schuld habe. Und wenn Christus Höllenqualen für meine Schuld erleiden musste, dann ist meine Schuld es wert, Höllenqualen für sie zu erleiden. Das heißt, sie ist schlecht. Sie ist schlecht. Glaube erfordert Sündenerkenntnis. Und wer nie die Widerwärtigkeit seiner eigenen Sünde erfahren hat, oder erkannt hat, meine ich, kann auch nicht gerettet sein im Endeffekt. Für Errettung ist Sündenerkenntnis notwendig. Und die Schrift macht deutlich, dass echter Glaube dazu führt, dass diesem Glauben entsprechend gehandelt wird. Und wenn Sünde schlecht ist und ich das erkannt habe und glaube, dann wird das zwangsläufig dazu führen, dass ich die Sünde hasse und sie nicht mehr tun will, gegen sie kämpfe. Ja, es ist auch in einen Kampf und in Wachstum eingebettet, aber es ist unumgänglich. Unumgänglich, dass Veränderung stattfindet. Das macht die Schrift deutlich. Und doch geschieht die Errettung allein aus Glauben, allein durch das Werk, das Christus getan hat, und wird doch am Ende die Heiligung des Gläubigen nach sich ziehen. Unumgänglich. Genau. Das hatten wir letztes Mal betrachtet, das steckt dahinter, wenn der Herr hier eben sie auffordert, umzukehren. Das noch gesagt, umkehren ist eben ja, das gleiche Wort wie an vielen Stellen wie für bekehren, umkehren, bekehren. Aber wir sehen jetzt hier und haben auch beim letzten Mal schon auch darauf geachtet, dass der Herr eben mit dieser Aufforderung auf Uneinsichtigkeit stößt. Sie antworten ihm, worin sollen wir umkehren? Was haben wir denn verbrochen? Was haben wir falsch gemacht? Und das ist nicht nur bei Israel so, sondern auch hier stehen sie wieder als Beispiel für die ganze Menschheit. Uneinsichtigkeit ist immer das Problem, das eine Bekehrung zu Gott verhindert. Denn wenn Menschen nicht erkannt haben, dass sie verloren sind, wollen sie Christus nicht. Wenn sie erkannt haben, sie sind verloren und fahren zur Hölle, ist ihnen klar, dass sie nichts mehr brauchen als diesen Herrn. Und darum fährt Gott nun fort und überführt sie von einer konkreten Sünde. Er macht es deutlich, worin sie gesündigt haben. Anmerkend dazu möchte ich noch sagen, diese Uneinsichtigkeit kann im Endeffekt nur durch den Heiligen Geist genommen werden. Das erfahren wir auch in Johannes 16,8, deshalb sagt Jesus von ihm, und wenn jener, das heißt der Heilige Geist, kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Das ist auf der einen Seite ein rein göttliches Werk, das dort geschehen muss. Und doch haben wir die Aufgabe, die Menschen zu überführen, dass sie Sünder sind, mit dem Wort. Und genau das tut der Herr hier nun. Und das sind die Verse, über die es jetzt heute nochmal spezieller gehen soll. Ich möchte sie nochmal vorlesen, die Verse 8 bis 12. wenn Gott beginnt, sie konkret zu überführen. Er sagt ihnen, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt, und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscher. Das tut nun der Herr in diesen Versen. Erstens, er überführt sie von einer konkreten Sünde und hält ihnen dann nochmal den Segen vor, der sie erwartet, wenn sie zu ihm umkehren. Und genau diese zwei Punkte will ich mit euch untersuchen und vor allem auch, wie wir diese denn auf uns anwenden können heute. Zu Beginn etwas zum Zehnten. Ich denke, es dürfte jedem bekannt sein. Der Zehnte war Israel eben einfach verordnet. Im Gebot war verlangt, im Gesetz, Mose war verlangt, dass sie eben Gott den Zehnten bringen. Noch etwas Genaueres dazu. Erstmal steht hier nicht nur Zehnte, sondern in den Zehnten und den Abgaben. Die Abgaben sind dann noch andere Teile, die Israel zu geben hatte, wie zum Beispiel manche Teile der Opfer, die sie gebracht haben, worauf ich jetzt nicht, oder ich möchte allgemein ein paar Stellen dazu aufschlagen und kurz vorlesen, einfach damit ein Bild davon entsteht, worin denn eigentlich die Schuld bestand. Die erste zu den Abgaben ist 5. Mose 18,4. Dort steht, die Erstlinge deines Korns, deines Mosts und deines Öls und die Erstlinge von der Schur deiner Schafe sollst du ihm geben. Also das wäre eben so ein Teil der Abgaben, die Erstlinge, ihre Einnahme. Also das Erste, was sie geerntet haben. Dann weiter zum Zehnten, denn es gibt im Endeffekt eigentlich drei Zehnte. Es sind eigentlich nicht nur 10%, die Israel Gott gebracht hat. Die erste Stelle ist 3. Mose 27, 30. Wo steht, alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn, sie sind dem Herrn heilig. Also wir sehen einfach von der Ernte 10%. Früchte des Landes, Früchten der Bäume, Saat des Landes, 10% sind dem Herrn heilig. Diese wurden auch genommen, um eben den Tempeldienst und all das zu finanzieren, was dort in Jerusalem ablief. Die erste Zehnte. An einer anderen Stelle wird aber allerdings ein anderer Zehnte genannt, 5. Mose 14, 22. Das kann nicht sein. Doch. 5. Mose 14, 22. Du sollst allen Ertrag deiner Saat getreu verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Und du sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott, an dem Ort, den er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, den Zehnten deines Korns, deines Mosts, deines Öls und die Erstgeborenen von deinen Rindern und Schafen, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Zeit zu fürchten. Das heißt, hier wird eine andere Anwendung des Zehnten angeordnet. Dann sehen wir auch, dass es ein anderer ist, nämlich er soll, das wird danach auch weiter ausgeführt, diesen anderen Zehnten seiner Ernte nehmen und einmal im Jahr in Jerusalem verzehren. Das wurde für ein Fest eben dann verwendet. Das wurde nicht verwendet, um den Tempeldienst zu betreiben, sondern eben für dieses Fest. Dann gibt es noch nähere Anordnungen, dass wer weiter weg wohnt, das auch in Geld umtauschen kann, nach Jerusalem kommen kann, um es dann eben wieder einzulösen oder dafür einzukaufen und dieses Fest zu feiern. Und dann noch eine dritte Stelle, das gleiche Kapitel in Vers 28, 5. Mose 14, 28. Dort steht, nach Verlauf von 3 Jahren, also jetzt nur alle 3 Jahre dieser Zehnte, sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und es in deinen Toren lassen. Da soll dann der Levit kommen, weil er weder Teil noch Erbe mit dir hat, und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind, und sie sollen essen und sich sättigen, damit dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände, die du tust. Wieder ein anderes Anwendungsgebiet. Jetzt soll man in der eigenen Stadt alle 3 Jahre 10% des Einkommens in das Tor bringen, und dort sollen alle Armen und alle, ja, Leviten auch, die ja auch keine Felder hatten, sich davon sättigen. Also für die Mittellosen eben. Und dass das damals auch so praktiziert wurde, zur Zeit Maleachis haben wir sogar einen Zeitzeugen, nämlich im Buch Tobit. Das ist ein apokryphes Buch, es gehört nicht zur Bibel, die Katholiken zählen das dazu, es gehört nicht zur Bibel, aber es ist eben ein Geschichtsbuch wie jedes andere auch. Und dort wird wirklich das genauso beschrieben mit diesen 3 Formen des Zehnten. Also es war damals auch die Praxis für den, der es tatsächlich praktiziert hat. Also was ergibt das im Endeffekt? Das ergibt 23,3% des Einkommens plus Erstlinge. Also doch eine ganze Stange Geld, die damals abzugeben war. Nur um sich auch da richtig reinzuversetzen, was das für sie damals wirklich bedeutet hat. Ich meine, ein Viertel des Gehalts gibt man nicht mal so einfach schnell weg. Vor allem in Dürrezeit, die sie damals gerade erlebt hatten. Um sich reinzuversetzen. Aber jetzt wollen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das denn jetzt auf uns anwenden können müssen. Für uns, die wir keine Juden sind, die wir nicht unter dem Gesetz Moses stehen in dem Sinne. Und das Erste, worauf ich jetzt eingehen möchte, ist erstmal ja, die Art oder das Prinzip hinter der Sünde. Denn wir sehen ja etwas ganz Interessantes. Nämlich wirft Gott ihnen Folgendes vor. Sie berauben ihn. Raub funktioniert in der Regel so, ich gehe zu dir hin und nehme dir was weg, was dir gehört. Aber das tun sie eigentlich gar nicht, sondern sie geben ihm nur nicht, was sie ihm geben müssten. Es ist also eigentlich eine Unterlassungssünde, die sie begehen, aber sie wird ihnen angerechnet wie eine Tatsünde. Das bedeutet, und daraus können wir schlussfolgern, nicht zu tun, was ich tun sollte, ist genauso schlimm wie zu tun, was ich nicht tun sollte. Nicht zu tun, was ich tun sollte, ist genauso schlimm, wie zu tun, was ich nicht tun sollte. Und das ist nicht einfach meine Idee, sondern genau diesen Gedanken finden wir auch in Jakobus 4, Vers 14 wieder. Jakobus 4, Vers 14, Vers 17. Jakobus 4, 17 war es. Dort schreibt Jakobus: Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Nicht zu tun, was ich tun sollte, ist genauso Sünde wie zu tun, was ich nicht tun sollte. Und dazu kommt noch, um noch eins draufzusetzen, geht es nicht nur darum, dass sie es nicht getan haben, sondern dass sie es nicht richtig getan haben. Denn er sagt weiter unten, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus. Das heißt, es war bei den meisten nicht mal so, dass sie nichts gebracht haben, sondern sie haben nur nicht alles gebracht. Und Gott fordert sie auf, ihn ganz zu bringen. Und das passt auch in dieses Buch, eben, wie wir auch schon im Kapitel 1 gesehen haben, dass der Gottesdienst der Israeliten eben damals von einer Halbherzigkeit geprägt war, von der Gott auch in Kapitel 1 gesagt hat. Dort ging es darum, dass sie zwar Opfer bringen, aber eben schlechte Opfer, kranke Tiere, geraubte Tiere oder Tiere eben, die einfach verboten waren nach dem Gesetz, aber die billiger waren als die, die sie bringen sollten. Halbherzigkeit. Und da sagt Gott schon, bevor ihr das bringt, schließt den Tempel lieber ab. Und genau das Gleiche jetzt mit den Zehnten. Und mit dieser Anklage, mit dieser Überführung Gottes an dem Volk, haben wir ein gutes Beispiel, vor allem auch, das auch heute besonders gut trifft und vielleicht auch in allen Zeiten. Denn Viele Menschen, auch heute, halten sich für moralisch eigentlich relativ gut. Und sie würden auch fragen, wenn man ihnen sagt, kehr um, worin soll ich denn umkehren? Was soll ich denn anders machen? Was habe ich verbrochen? Was mache ich falsch? Aber das ist genauso wie das Kind, das die Aufgaben nicht hat und danach sagt, hey, ich habe doch gar nichts getan. Und so sagen auch die Israeliten, ich habe doch gar nichts gemacht. Aber es ist eben auch wie eben ein Mann, der einem Menschen keine erste Hilfe leistet und dafür verknackt wird und dann auch sagt, ich habe doch gar nichts gemacht. Genau, aber die Frage ist, was hättest du tun sollen? Nicht, was hast du nicht getan? Und das ist auch, was wir uns jetzt fragen müssen, wenn wir diesen Text auf uns anwenden wollen. Die Israeliten waren es schuldig, 23,33333% von ihrem Einkommen Gott abzugeben, laut Gesetz, plus Erstlinge. Was schulden wir Gott? Was schulden wir Gott heute? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns erstmal Gedanken über die Beziehung von uns zu unserem Gott machen. Gott ist unser Schöpfer. Wir haben von ihm unsere Hände, unsere Füße, unseren Leib, unseren Kopf, unsere Talente, unsere Fähigkeiten, unsere Mitmenschen, unser Umfeld, die Erde, auf der wir leben, die Luft, die wir atmen, alles. Und dafür schulden wir ihm alles. Alles. Dafür sind wir ihm moralisch gegenüber verantwortlich. Und das macht Gott schon am Anfang der Schöpfung deutlich, wenn er in 1. Mose 2 den Menschen in den Garten setzt, den er für ihn gemacht hat, und ihm sagt, 1. Mose 2, 15 bis 17, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Am Anfang sagt Gott dem Menschen schon, er ist ihm rechenschaftspflichtig. Er gibt ihm erstmal eine Aufgabe, er soll den Garten bebauen und bewahren, und er gibt ihm ein Verbot, was er nicht tun darf, nicht von diesem Baum essen. Und der Mensch ist von der Schöpfung an Gott gegenüber rechenschaftspflichtig für das, was er tut. Gott hat den Menschen nicht gemacht, damit er sich selbst verwirklicht und bei Problemen Gott um Hilfe bittet. Er hat ihn gemacht zu seiner eigenen Ehre. Das lesen wir auch an einer Stelle, möchte ich noch kurz aufschlagen, in Jesaja 43, nicht 53, 43. Wo er es speziell von Israel sagt, aber das Prinzip gilt für alle Menschen. Dort sagt er in den Versen 6 und 7, Jesaja 43, 6 und 7, ich will zum Norden sagen, gib her, und zum Süden halte nicht zurück, bringe meine Söhne aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt, einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Wir sehen, er sagt, er hat sie zu seiner Ehre geschaffen und wir sind eben auch geschaffen und von ihm gebildet und gemacht und so sind wir auch zu seiner Ehre geschaffen und gebildet und gemacht. Wir sind Gott gegenüber verantwortlich, weil wir tief in seiner Schuld stehen. Das bedeutet eben letzten Endes, ihm zu gehorchen, ihm zu danken für das, was er uns gibt, ihn zu ehren und in allem, was man tut, zu fragen, dient das Gott? Ist das Gottes Wille? Und das ist so wichtig auch für unsere Zeit, um Menschen von Sünde zu überführen, weil das im Endeffekt bedeutet, ein Mensch kann ein ruhiges Vorstadtleben führen, treu seiner Arbeit nachgehen, treu seine Steuern zahlen, nie jemanden bestehlen, nie jemandem etwas Böses zuleide tun, seine Frau gut behandeln, seine Kinder gut behandeln und doch Tag für Tag Sünden anzusammeln in Tausendfachen. Er hat nichts getan, was er nicht tun sollte vielleicht. Aber er hat tausende Dinge nicht getan, die er hätte tun sollen. Er hat Gott nicht gedankt, er hat Gott nicht angebetet, er hat nicht nach Gottes Willen gefragt und hat es ihm folglich auch nicht getan. Er hat den Armen nicht geholfen, er hat das Wort nicht studiert, nicht Gott gesucht, nicht seinen Willen gesucht, sein Wort nicht verkündet, nicht an Christus geglaubt. Er hat jede Sekunde nicht getan, was er hätte tun sollen und hat deshalb, obwohl er nichts Falsches vielleicht getan hat äußerlich, Tausende von Sünden auf sich geladen. Ich musste dabei an diese Uhr in Berlin denken, an der die Neuverschuldung Deutschlands immer angezählt wird und die ständig steigt. Und bin dann kurz auf die Website gegangen und dort stand dann groß dran, seitdem sie auf dieser Seite sind, haben Länder der Eurozone Schulden gemacht in Höhe von. Und dann lief da so eine Uhr hoch. Und ich dachte mir, genauso könnte man eine Seite machen, auf der dann steht, seitdem du diese Seite besucht hast, hast du Sünden begangen in Höhe von. Warum? Weil du zahlreiche Dinge getan hast, nicht getan hast, die du hättest tun sollen. Und dementsprechend lesen wir in Matthäus 25 Folgendes. Matthäus 25, die Verse 41 bis 46. Zur Information, es handelt sich nicht um das letzte Gericht vor dem großen weißen Thron, sondern darum, was Jesus tun wird, wenn er auf die Erde wiederkommt, um die Lebenden zu richten. Aber dennoch gilt das Prinzip allgemein für das Gericht Gottes über die Menschen. Denn dort lesen wir Folgendes. Matthäus 25, 41 bis Ende. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdlinge oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hineingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Und wie wir hier sehen, diese Menschen könnten auch während dieser ganzen Zeit ein ganz anständiges Leben geführt haben. Aber der Herr wirft ihnen lauter Dinge vor, die sie nicht getan haben. Denn da draußen waren eben damals in der Trübsalzeit dann, was noch zukünftig ist, also nicht damals, sondern dann, waren Christen, die gelitten haben und die verfolgt wurden. Und sie haben eben ihr schönes Vorstadtleben gelebt und ihnen nicht geholfen. Sie haben sie nicht gespeist, nicht getränkt, nicht beherbergt. Und dafür werden sie von dem Herrn bestraft. Und deshalb bin ich auch überzeugt, auch beim letzten Endgericht, wenn die Bücher aufgetan werden, wird nicht nur gesagt werden, du hast gestohlen oder du hast geflucht, sondern auch, ich habe dir das Leben gegeben, inwiefern hast du mir gedankt? Ich habe dir Verstand gegeben, wie hast du ihn eingesetzt? Ich habe dir Geld gegeben, wofür hast du es eingesetzt? Beziehungsweise, was hast du damit alles nicht getan? Nichts Gutes, nicht geholfen, nicht mich damit geehrt. Und diese Tatsache ist wirklich wichtig, um auch die eigene Sünde zu erkennen. Denn wie gesagt, das ist notwendig, um sich wahrhaft zu bekehren. Aber genauso, wie ich es auch beim letzten Mal schon gesagt habe, das Prinzip ist hier auch, gilt auch für Gläubige. Auch im Preisgericht wird bei den Gläubigen nicht beurteilt, was sie falsch gemacht haben, sondern es wird hochkommen, was sie getan haben. Und somit wird auch deutlich, was sie nicht getan haben. So wird auch da der Lohn davon abhängen, wofür man all das eingesetzt hat, was Gott einem gegeben hat. Soviel zum Prinzip hinter der Sünde. Und wie gesagt, noch anfügend, jetzt ging es nur darum, was man nicht tut. Gott spricht auch davon, was man nicht richtig tut, was man nicht von Herzen tut. Er sagt, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus. Ganz. Dient mir von ganzem Herzen. Aber jetzt wollen wir näher auf das Spezielle eingehen, das hier steht. Hier geht es speziell um den Zehnten. Er packt sie also da, wo es weh tut, am Geldbeutel. Und wir wollen uns jetzt fragen, inwiefern gilt das für uns? Was haben wir für eine Verantwortung Gott gegenüber in Bezug auf unser Geld? Und vorneweg gesagt, nein, wir sind nicht an 10%, auch nicht an 23,3% gebunden. Das wird deutlich vor allem aus einer Stelle im Neuen Testament, 2. Korinther 9,7. Vorlesen möchte, die ihr gern mit aufschlagen dürft, 2. Korinther Kapitel 9, Vers 7. Dort steht, jeder jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also der Kontext geht darum, Geld zu spenden. Jeder soll Geld spenden, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wir sind an keine Zahl in irgendeiner Form gebunden. Ich denke dennoch, dass es der falsche Schluss ist, hieraus zu ziehen, es ist egal, was ich mit meinem Geld tue. Letzten Endes kann ich tun, was ich will. Eigentlich schulde ich Gott nichts. Nicht wie die Israeliten, die ja ihren Zehnten bringen mussten. Aber wie ich schon gesagt habe, wir schulden Gott im Endeffekt alles. Wir sind Gott für alles, was wir tun, Rechenschaft verantwortlich, rechenschaftspflichtig. Und wir als Gläubige nochmal zehnmal mehr, denn wir sind nicht nur von Gott geschaffen, sondern auch erkauft durch das Blut Christi, 1. Korinther 6,20. Wir sind Sklaven Christi, wie wir vor kurzem in einer Predigt gehört haben. Wir gehören Gott und somit auch alles, was wir haben. Aber deshalb müssen wir uns jetzt natürlich fragen, warum schreibt Paulus dann so in diesem Vers, jeder tue eben das, was ihm auf dem Herzen liegt? Und das liegt eben daran, wie gesagt, wir haben nicht das Gebot, gib den Zehnten, aber wir haben ein anderes Gebot im Neuen Testament, das eigentlich unseren gesamten Dienst und unser gesamtes Leben umspannt, nämlich liebe Gott und diene ihm von Herzen. Darum heißt es nirgends im Neuen Testament, wie im Koran, bete fünfmal am Tag, dann und dann und dann, sondern bete. Das heißt nicht, versammelt euch an dem Tag um die Uhrzeit und an dem Tag und um die Uhrzeit, sondern versammelt euch und predigt das Wort und hört das Wort. Das heißt nirgends, gib so und so viel, sondern gib von Herzen. Und das liegt daran, dass eben im Neuen Testament wir frei gemacht sind. Frei, Christus von Herzen zu dienen. Frei, uns Christus von Herzen hinzugeben. Und das bedeutet im Endeffekt, dass wir eben nicht einfach wie damals einen gewissen Betrag geben sollen, sondern wir sollen Christus erkennen, ihn lieben und in dem Maß, wie wir das erkennen, uns auch ihm hingeben. Und das gilt dann eben auch für das Geld. Und das heißt im Endeffekt natürlich nicht, einfach alles zu spenden. Je mehr ich Christus liebe, desto mehr spende ich. Also, je mehr ich spende, desto mehr liebe ich Christus. Dann kann ich das allen zeigen. Nein. Aber es bedeutet, dass wir die Verantwortung haben, den Umgang mit jedem Euro, den Gott uns gibt, vor ihm zu rechtfertigen. Das heißt nicht, oder beziehungsweise natürlich musst du von deinem Einkommen leben. Gott verbietet dir auch nicht alles Schöne auf dieser Welt. Ja, du darfst auch Schönes dir leisten und Gott dafür danken. Aber die Liebe zum Herrn muss und wird die Verteilung deines Geldes steuern. Wie viel wohin geht. Und da möchte ich nochmal ein Zitat bringen, das ich schon mal im Zuge der Auslegung von Malachi gebracht habe, von einem Gläubigen namens R.G. Letourneau, der gesagt hat, oder irgendwann für sich zu dem Schluss kam und sich gesagt hat, er war ein sehr wohlhabender Mann, die Frage lautet nicht, wie viel von meinem Geld soll ich Gott abgeben, sondern wie viel von Gottes Geld darf ich für mich behalten? Wie viel von Gottes Geld will ich für mich behalten? Bei diesem reichen Mann war es damals tatsächlich, also er wirklich sehr reich, und dass er wirklich 10% für sich behalten hat und 90% gespendet hat. Und von diesen 10% hat er immer noch gut gelebt, aber dennoch war das dann seine Verteilung. Natürlich muss ich an diesem Punkt auch darauf eingehen, dass wir heutzutage das Problem haben, dass eben eine Herde von geldgierigen, falschen Propheten durch das Land zieht und mit solchen Stellen eben versucht, den Gläubigen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und da kann man es verstehen, wenn manche Menschen das Vertrauen verloren haben und eher vielleicht auch auf sowas, was ich jetzt sage, etwas komisch reagieren. Aber das darf erstens nicht als Rechtfertigung für Geiz dienen und zweitens, ich bekomme eh nichts von eurem Geld, deshalb darf ich das sagen. Und es steht eben so in der Bibel. So. Aber wie gesagt, es heißt, gib von Herzen. Aber was Paulus genau damit meint, können wir etwas besser erschließen, wenn wir jetzt uns ein bisschen anschauen, wie Paulus in diesem Kapitel allgemein über das Thema spricht. Dieser Vers steht da, ganz klar, aber es geht in den kompletten Kapiteln 2. Korinther 8 und 2. Korinther 9, darum, dass Paulus den Korinthern schreibt, dass sie eine, beziehungsweise das ist der Zusammenhang. Den Christen in Jerusalem geht es schlecht und Paulus organisiert eine Spende, während er durch die Gemeinden zieht. Und unter anderem sagt er den Korinthern, dass er auch eine Spende einsammeln möchte, wenn er zu ihnen kommt. Allerdings macht er das nicht einfach so, dass er ihnen sagt, übrigens, wenn jemand was übrig hat, ich komme da vorbei, wer möchte, kann auch was geben. Sondern er macht es eigentlich relativ forsch. Er sagt ihnen im Endeffekt, einfach zusammenfassen über die 2 Kapitel, er war in Mazedonien und die Brüder da waren ja über ihr Vermögen freigebig. Die haben mehr gegeben, als sie eigentlich hätten geben können. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, die Korinther, die machen das auch. Also in irgendeiner Form muss er so etwas gesagt haben, denn er hat sich ihrer Freigebigkeit gerühmt im Voraus und sagt jetzt den Korinthern, deshalb sage ich euch das jetzt vorher, damit ihr nicht beschämt werdet, wenn ich dann vorbeikomme, um bei euch die Spende zu sammeln. Also ja, Paulus ist zu niemandem hingegangen, hat ihm am Kragen gepackt und gesagt, warum gibst du nur so wenig? Aber er war jetzt doch nicht zurückhaltend bei diesem Thema. In dem Sinne, dass er Angst gehabt hätte, es anzusprechen, wie das heute oft der Fall ist. Zudem sagt er auch solche Dinge, 2. Korinther 8, 8 und 9. Ich sage das nicht als Gebot, also das, was ich gerade eben ausgeführt habe, nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer, weil er von den Mazedoniern erzählt hat, auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also er sagt, er erprobt dadurch die Echtheit ihrer Liebe. Daran, wie viel sie spenden, erprobt er die Echtheit ihrer Liebe. Wie gesagt, ich werde nachher keinen Korb rumgeben und ich sehe nichts davon. Aber das ist, wie Paulus mit diesem Geld, mit diesem Thema umgeht. Und Paulus sagt auch in 2. Korinther 8,10, also ein Vers weiter, und ich gebe hierin einen Rat. Es ist gut für euch, weil ihr nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen seit vorigem Jahr angefangen habt, dass ihr jetzt auch das Tun vollbringt, damit der Bereitschaft des Willens auch das Vollbringen entspricht aus dem, was ihr habt. Das war nicht das, was ich gemeint habe. Aber es kommt noch in anderen Versen zum Ausdruck. Naja, es kommt aus dem Zusammenhang raus, ich finde gerade den Vers nicht, tut mir leid, den habe ich mir falsch aufgeschrieben. Auf jeden Fall geht er auch davon aus, dass der Betrag, den sie spenden werden, hoch ausfallen wird. Sagt er ihnen in diesem Brief. Und dem entgegen ist mir eben eingefallen, wie ich in meiner Bibelschulzeit die Statistik gehört habe, dass man heutzutage im Schnitt davon ausgehen kann oder muss, dass ein Gemeindemitglied im Schnitt 5% von ihren Einnahmen abgibt. Ich weiß nicht, in welchem Umfang diese Statistik angefertigt wurde, aber es gibt doch zu denken. Jetzt allgemein nochmal zum Thema Umgang mit Geld. Wir können die Stelle Malachi 3 auf uns anwenden, weil auch wir Gott etwas schuldig sind. Wir sind nicht an einen Betrag oder Prozentsatz gebunden, aber wenn wir unsere Finanzen nicht in rechter Gottesfurcht verwalten, berauben auch wir Gott und sind aufgefordert, umzukehren. Das Prinzip kann natürlich auch auf alles andere angewandt werden, auf unsere Kraft, die wir von Gott bekommen haben, unsere Zeit, die wir von Gott bekommen haben. Aber da es hier um Geld geht und Gott sich entschlossen hat, an dieser Stelle die Israeliten speziell beim Thema Geld zu packen, habe ich mich doch gedrängt gesehen, genau das gleiche Thema zu wählen, das Gott an dieser Stelle gewählt hat. Aber damit sind wir noch nicht fertig. Das war die Überführung der Sünde. Und wie schon gesagt, die Israeliten hatten sich bei Gott beschwert, dass es ihnen an Segen mangelt, Sie wollten Macht, Wohlstand, Gesundheit und hatten es nicht und haben sich deshalb beschwert. Und all das war ihnen auch verheißen. Gott sagt, kehrt um und ihr bekommt, was ich euch versprochen habe. Dieses Prinzip gilt auch heute. Doch heute hat Gott andere Dinge versprochen, nämlich nicht Macht, Wohlstand und Gesundheit. Das ist auch noch wichtig jetzt zu bedenken, darum möchte ich darauf zum Schluss noch eingehen. Die Frage, die wir uns natürlich auch jetzt wieder stellen müssen, ist, was hat Gott mir verheißen? Was hat Gott mir versprochen im Neuen Testament? Und ich denke, ich kann es ganz knapp zusammenfassen auf Gottes Wirken in meinem Leben. Wir haben zu diesen Verheißungen zählt die Frucht des Geistes erstmal, Galater 5, 22. Und ein Gläubiger sehnt sich nach solchen. Deshalb lese ich das auch kurz vor, Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Das sind Segnungen, die Gott in uns wirken will. Er hat uns verheißen, Werke mit Ewigkeitswert uns vorzubereiten, dass wir Schätze im Himmel sammeln können und dann auch Lohn für unser Tun hier zu bekommen. Er hat uns in Jakobus 1,5 verheißen, Weisheit in Anfechtungen zu bekommen. Er hat uns in Hebräer 4,16 verheißen, Gnade in Bedrängnis zu bekommen, vom Allmächtigen, der alles führt und wirkt. Er hat uns in Matthäus 7 auch verheißen, dass unsere Gebete erhört werden, in dem Sinne, wie sie christusgemäß und den Glauben gesprochen wurden. Und in Matthäus 6,33 sogar die irdische Versorgung. Nicht irdischen Reichtum, aber Versorgung. Und in diesem Zusammenhang entfaltet Paulus, deshalb möchte ich nochmal zurückgehen, in 2. Korinther 9, das genau gleiche Prinzip wie Malachi 3. Und darum lese ich jetzt nochmal 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 11. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gabe im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, so dass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Also, er sagt, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr alle Zeit alle Genüge habt. Was bedeutet das? Erstmal einen Riegel einer falschen Lehre vorschieben. Das bedeutet nicht, dass wir uns irgendeinen Segen verdienen können, sondern nur, dass Gott eben echte Buße und echten Gehorsam will. Und dass das Prinzip eben gilt, das ich letztes Mal gelesen hatte aus Jakobus 4. Und zwar Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und das heißt nicht, sich etwas zu verdienen bei Gott, sondern das heißt nur, das zu tun, was ich sowieso tun soll und darauf zu vertrauen, dass Gott das tun wird, was er sowieso gesagt hat, dass er es tun wird. Aber eben genauso damals wie heute hemmt eben auch Ungehorsam den Segen Gottes, sondern bringt eben seine Züchtigung auf einen. Und ja, es war für die Israeliten nicht leicht, bei schlechter Ernte einen großen Teil ihres Ertrages abzugeben. Und so ist es auch heute nicht leicht, die Sicherheit, die man, um beim Thema zu bleiben, in seine Gelddepots setzt, in seine Anlagen einzutauschen gegen das Vertrauen auf Gott. Aber jedem, der sich da fürchtet, sagt Gott an dieser Stelle, Malachi 3, prüft mich doch dadurch. Probiert es doch mal aus. Und es gibt Beispiele wie Georg Müller oder genügend Missionare, die genau das bestätigen, dass Gott seine Verheißungen wahr macht. Dass er sorgt und dass er segnet, wenn wir ihm treu unsere Güter, die er uns für hier gegeben hat, für die Ewigkeit einsetzen. Und dieses Ausprobieren ist auch etwas anderes, als Gott zu versuchen. Gott versuchen bedeutet zum Beispiel, ja, das, was eben, ja, wozu der Teufel Jesus versucht hat, er soll durch sein Verhalten Gott zum Handeln zwingen. Also er soll sich hinabstürzen, um dann eben Gott dazu zu zwingen, jetzt einzugreifen. Und eine Entsprechung wäre zum Beispiel, ich überweise mein ganzes Gehalt direkt an einen Missionsverein, 100%, und dann sage ich Gott, jetzt handle. Das geht nicht. Das wäre Gott versucht. Aber eben treu sein bedeutet, wie ich es gesagt habe, seine Finanzen in Gottesfurcht zu verwalten und alles andere, was er gibt, und dann auch darauf zu vertrauen, dass Gott seine Verheißungen wahr macht. Zusammenfassend, zum Ende. Gott will echte Umkehr, bevor er seinen Segen gibt, haben wir gelernt. Das gilt sowohl für Unerrettete als auch für den Segen der das gilt sowohl für Unerrettete und den Segen der Sündenvergebung, als auch für Gläubige und den geistlichen Segen für ihr Leben. Also es gilt für Unerrettete, dass sie wirklich zum wahren, echten Glauben kommen und umkehren. Und es gilt für Errettete, die in Sünde leben, um unter den Segen Gottes zu kommen. Gott will echte Umkehr. Bist du noch nicht bekehrt, dann glaube an Christus mit allen Konsequenzen zum Segen des ewigen Lebens. Bist du errettet, aber du merkst, dass es dir an geistlichem Segen mangelt in deinem Leben, dann prüfe dich, wo es Bereiche in deinem Leben gibt, in denen du Gott untreu bist. Und sei es jetzt wirklich in den Finanzen, wie es jetzt hier umging, sei es in deiner Zeit, in deiner Leidensbereitschaft, in deiner Dienstbereitschaft, in deiner Gehorsamsbereitschaft. Denn auch dir gilt, kehre um zu mir, zu Gott, spricht der Herr, so will ich mich zu dir kehren. Amen.